Herzlich willkommen bei Diagnose Comics, einem weiteren Podcast des Trägers der Triple Crown, der deutschen Comic-Podcast, Thorsten und meiner Wenigkeit
was? Björn. Ach so.
Wir möchten uns heute in unserer ersten Folge mit einem Werk auseinandersetzen, das Plastic heißt und bei Image erschienen ist und in Kürze bei Crosscult erscheinen wird, nämlich am 20.11.
Genau, das ist auch einer der Gründe, warum wir das ausgesucht haben und weil du es gelesen hast und es ziemlich gut fandst.
Genau, ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, das ist was, das hat mir gefallen. Liest du das auch mal, Thorsten?
Genau, und dann haben wir uns gedacht, das passt doch gut für eine erste Folge, weil wir ja immer beide das gelesen haben wollen. Habe ich es jetzt auch mal gelesen, es kommt bald raus auf Deutsch. Können wir was zu sagen?
Genau, vielleicht erstmal, worum es geht. Auf der Durchreise durch ein kleines Städtchen Louisiana geraten Edwin, seines Zeichens Donut-Liebhaber, Plastikfetischist und Serienmörder im Ruhestand und seine große Liebe Virginia in Konflikt mit einem ortsansässigen Milliardär und der ihm ergebenen Polizeitruppe. Virginia wird von denen entführt, um Edwin für ihre Zwecke gefügig zu machen, doch der zieht einen Rachefeldzug vor und wenig später rollen die ersten Köpfe.
Das trifft es ziemlich gut. Ja, wer sind die Beteiligten? Also wer hat das Ganze verbrochen?
Da schwingt ja jetzt schon deine Meinung mit.
Wertneutral. Ich sag jetzt einfach wertneutral verbrochen. Das ist einfach so. Wer hat's gemacht? Auf wessen Mist ist es gewachsen?
Gemacht hat es Doug Wagner. Der hat's geschrieben. Art ist von Daniel Hilliard. Color von Laura Martin und Lettering von Ed Dukeshire. Das sind die Beteiligten.
Das ist ganz interessant, weil Wagner und Hilliard, die machen auch mehrere Dinge zusammen. Also die arbeiten an mehreren Titeln. Nach Plastic haben die noch wie nennt sich die Trilogie, die da bisher gemacht haben?
Die Trilogie nennt sich Material Trilogie und das wird jetzt extended zum sogenannten Plasticverse oder Plasticverse.
Weil alles ja jetzt ein Verse ist.
Genau. Dazu gehört dann als nächstes Vinyl, das bei Crosscult auch schon angekündigt ist für nächstes Jahr. Danach kommt Plush und jetzt müsste eigentlich recht bald eine Serie namens Narco kommen, die sie im Oktober 2021 auf Kickstarter finanziert haben. Und da ist jetzt in den Updates was gewesen, dass jetzt von der Druckerei langsam die fertigen Produkte kommen müssen und dann werden wir es wohl auch bald ausliefern.
Okay, also das ist schon gefundet und das kommt dann auch.
Ja, genau.
Diese Material-Trilogie, die hängt lose thematisch zusammen. Also das hört man ja vielleicht schon an den Titeln, dass das, was wir heute besprechen, Plastic, dann Vinyl und dann Plush. Also es geht um Materialien und inhaltlich, sagtest du hast die alle drei schon gelesen?
Korrekt, ich habe alle drei gelesen. Inhaltlich geht es bei allen dreien im weiteren Sinne um Serienmörder, die in irgendeiner Form halt einen Fetisch für ein bestimmtes Material, das dann entsprechend titelgebend ist, jeweils haben.
Und das kann man schon sagen, das sind keine Fortsetzungen, keine direkten Fortsetzungen, sondern das spielt, ja, Verse im selben Universum, was aber, glaube ich, nicht wichtig ist, sondern es ist einfach nur thematisch ähnlich gelagert und hat das gleiche Creative Team, aber es sind keine direkten Fortsetzungen.
Richtig, in Vinyl gibt es eine kurze Anspielung auf Plastic, aber ansonsten habe ich da jetzt nichts entdeckt, was dazu führen würde, dass man jetzt das eine vor dem anderen hätte lesen müssen oder so.
So, dann hast du mir das ja ans Herz gelegt, Plastic, und das ist auch ein durchaus aus meiner Sicht kompetent gemachtes Comic. Oder wollen wir noch mal eben was zu den Beteiligten sagen?
Ja, können wir gerne machen.
Was sie vorher vielleicht gemacht haben, vor Plastic?
Doug Wagner hat 1996 bei Malibu ganz kurz einmal geschrieben. Aber 1996, für die, die es nicht wissen, Malibu war ein Verlag in Amerika, der ursprünglich auch als Distribution für die ersten Image-Comics hergehalten hat.
Genau, Image war so eine Art Imprint, ja.
Ist dann aber von Marvel aufgekauft worden. Und 1996 waren so die letzten Atemzüge im Prinzip von Malibu. Und kurz danach hat Marvel das Ding auch dicht gemacht. Woraufhin Doug Wagner dann comic-technisch quasi erstmal von der Bildfläche wieder verschwunden ist. Und 2004 dann bei 12 Gauge Comics eingestiegen ist. Das ist ein Studio, das auch sehr viel bei Image publiziert und halt das eine oder andere auch selbst dann über Kickstarter.
Genau, das ist kein Verlag, so wie Image, sondern es ist halt ein Studio. Es sind halt ein paar Leute, die sich zusammengeschlossen haben, um Comics zu machen.
Im Prinzip ähnlich wie Skybound auch.
Unter einem Schirm, so sagt man, ja, genau.
Richtig, die haben hauptsächlich damals zu Beginn Anthologieserien gemacht, The Ride und Negative Burn. Und zuletzt hat er jetzt einiges bei Image publiziert. Die letzte Serie war Click, Click, Boom, die ich mir, glaube ich, auch mal genauer angucken muss, weil die vom Thema her nicht unähnlich dieser Material-Trilogie zu sein scheint. Aber genaueres weiß ich da auch noch nicht. Also die Hefte jetzt alle raus, ich warte aufs Trade Paperback.
Diese Negative Burn Anthologie, die war, ja, ich will nicht sagen Kult, das ist so ein überstrapaziertes Wort, aber die war schon relativ populär für eine Anthologieserie, die ja generell nicht so besonders gut laufen. Also da sind, haben viele Leute mitgemacht, namhafte Autoren und Zeichner oder welche, die halt später noch zu Rang und Namen gekommen sind.
Ja, Daniel Hilliard hat ohne Doug Wagner wenig gemacht. Ist seit 2013 auch bei 12 Gauge Comics und seit 2014 arbeitet er im Prinzip ausschließlich mit Doug Wagner zusammen und hat halt jetzt diese Dinge gemacht, wo wir jetzt über den ersten Band sprechen. Die interessanteste Person im Creative Team ist eigentlich Laura Martin, die das Ganze koloriert hat. Die ist 1995 bei Wildstorm eingestiegen als Koloristin, hat dort diverse Hefte, Wildcat, Stormwatch und dergleichen koloriert. Und dann ab 1999 Planetary und The Authority, hat dafür dann auch einen Eisner Award bekommen in 2000. Ist dann zu CrossGen gewechselt, hat da dann nochmal einen Eisner bekommen für das Coloring von Ruse. Und seit sie 2004 Freelance macht, hat sie im Prinzip alles durch Star Wars, Avengers, Hulk, X-Men, Wolverine, Spider-Man, Batman, Spawn. Die hat alles gemacht, was die Comicwelt zu bieten hat.
Dann haben wir noch den Letterer. Das ist Ed, wie spricht man das aus?
Dukeshire,
ja. Der hat auch schon, natürlich wie das so ist bei Letterern, für viele Verlage gearbeitet, unter anderem auch schon für Image, für Marvel und auch viel für Boom gemacht. Hm. Ja, dann haben wir so eigentlich weitestgehend alle durch.
Was bei dem vielleicht noch interessant ist, er ist der Gründer von Digital Webbing, ist vielleicht den wenigsten Begriff, aber die haben zum Beispiel damals die Comics zu Blood Rain gemacht.
Ich gucke mir auch die meisten Image-Serien an, die so erscheinen, also guck an, was da erscheint und entscheide dann, ob ich mir das angucke oder nicht. Und irgendwie aus irgendeinem Grund hatte ich Plastic nicht auf dem Schirm, bevor du mir das ans Herz gelegt hast. Und warum hast du jetzt zu Plastic gegriffen? Was war für dich der entscheidende Punkt? Weil mich wundert es eigentlich, weil wenn ich Preview-Seiten gesehen hätte, hätte ich mir das vielleicht angesehen, weil das Artwork ist doch schon so mein Ding. Also das ist so genau das, was ich mag. Hm.
Bei mir war es so, dass ich irgendwo im Angebot Trade Paperbacks gesehen habe im Internet, bei irgendeinem der Comic-Shops. Und da waren Plastic und Vinyl mit dabei. Und dann habe ich mal geguckt, was sind das überhaupt für Dinger? Hab dann halt gelesen, dass es um einen Serienkiller geht. Und die Premise fand ich halt interessant. Hab dann kurz in ein paar Preview-Seiten reingeguckt und mir dann gedacht, okay, das guckst du dir mal an. Weil ich ja vorher eigentlich mehr so auf der Superhelden-Schiene gewesen bin und halt auch mal was anderes ausprobieren wollte. Und das fiel dann halt so in meinen Schoß.
Aber du bist dann auch quasi rückwirkend da dran gekommen und hast nicht irgendwie das irgendwo gesehen, dass das erscheinen wird und dann gesagt, ah, da warte ich aufs Paperback.
Richtig, ich habe das Paperback gesehen und habe gedacht, okay, das probierst du jetzt mal und schaust mal, ob dir das gefällt. Und dann hatte ich Plastic und Vinyl gleich bestellt und nachdem ich die gelesen hatte, habe ich dann sehnlichst auf Plush gewartet.
Mhm. Ja, es ist auch gut gemacht. Also so, es sieht halt sehr gut aus. Wie gesagt, ich mag das Artwork sehr und die Colo ist auch spitze, wie es halt zu erwarten ist von so einer erfahrenen Koloristin. Mir ist es manchmal ein Ticken zu dunkel, aber es spielt halt natürlich auch vorwiegend in der Dämmerung und nachts. Es gibt aber ein paar sehr schöne Colo-Effekte, finde ich. Es gibt so eine Szene, die wird beleuchtet von der Neon-Reklame von so einem Diner. Das sieht alles ziemlich cool aus, weil dann alles in so ein Rosa getaucht ist und so. Also das sieht schon alles ziemlich ordentlich aus.
Man könnte auch sagen, es ist in Pink getaucht. Pink ist ja auch so ein bisschen eine Schlüsselfarbe in dem Band.
Ja, genau. Das Cover ist weitestgehend pink. Ja, stimmt, das passt halt sehr gut. Also da kann man auch absolut nicht meckern. Ich mag das Artwork auch. Es erinnert mich in Teilen ein bisschen an Ryan Otley, den man vielleicht von Invincible kennt. Und es hat auch, natürlich, es geht um Serienmörder, einen relativ hohen Splatter-Gehalt, sage ich jetzt mal. Also Gore hält sich in Grenzen, obwohl, wie du ja anfangs schon gesagt hast, es rollen Köpfe und Körperteile. Es fließt sehr viel Blut, aber dadurch, dass das jetzt nicht so ein ultra-realistisches Artwork ist, ist es nicht abstoßend. Sondern es hat so eine Überhöhung. Es wirkt auch so, ich will nicht sagen witzig, aber dadurch, dass die Gewalt so überhöht ist und extrem viel Blut fließt und es extrem krass aussieht, aber nicht extrem realistisch gezeichnet ist, ja, ist es spaßige Gewalt, würde ich jetzt sagen.
Hm. Es ist auch so, dass, oder? Ja, zum einen wird nicht immer einfach nur das Bluteffekt hin komplett draufgehalten. Es gibt viele Stellen, wo man das ein oder andere nur erahnt. Man sieht halt irgendwie die Blutspritzer, aber was da genau vorgeht, in welche Körperteile da jetzt gerade reingestochen wird oder so, das passiert halt off-Panel. Zum Beispiel, als Edwin seinen zukünftigen Sidekick kennenlernt. Da wird nicht viel gezeigt von dem, was da tatsächlich passiert. Und auch später, wenn dann die Köpfe rollen, also es wird ja nie gezeigt, dass da irgendwie jetzt gerade rumgesägt wird oder so. Man sieht dann eher das Resultat als den tatsächlichen Vorgang.
Ja, aber man sieht auch nicht nichts. Also es ist schon so, dass man schon sieht, wie Hälse aufgeschlitzt werden oder direkt am Anfang ein Ohr abgerissen wird oder sowas. Also es ist so eine, es ist eine feine Linie irgendwie, die, also es wird dieser Serienkiller-Thematik gerecht, ist aber jetzt hier nicht so ein Torture-Porn oder sowas.
Richtig.
Also ich finde das auch sehr gut gelöst eigentlich.
Ja, also man könnte es mit der FSK 18-Fassung in Deutschland vergleichen. Man sieht zwar was, aber die richtig interessanten Stellen sind dann auch in der FSK 18-Fassung aus irgendwelchen Gründen rausgeschnitten.
Ja, also Wagner versucht hier zusammen mit Hillard eine Story zu erzählen und nicht dadurch zu schocken, zum Beispiel wie man das aus anderen Comics kennt. Also es ist nicht so wie zum Beispiel bei Crossed, wo wirklich voll drauf gehalten wird und wo wahrscheinlich auch der Appeal, wo immer der auch liegen mag, dann für viele Leute, der ist dann wirklich Eingeweide und wirklich extreme Gewalt zu zeigen. Und das ist hier halt nicht der Fall. Also es ist schon blutig. Blutig trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es ist blutig und es gibt Gewalt, aber es ist nicht so, dass es abstoßend ist. Würde ich jetzt sagen. Da hat natürlich jeder ein anderes Level, aber ich finde das eigentlich ganz gut gelöst. Ich war aber ansonsten nicht so begeistert wie du, obwohl es, wie gesagt, mir das Artwork zusagt und ich da auch viele gute Sachen drin finde und ich auch das Setting mag. Für mich wurde nur nicht genug aus dem Setting gemacht, finde ich. Wagner hatte ganz klar Spaß dabei, sich diesen Serienmörder auszudenken, ihm Ticks und Macken zu verpassen. Wie du eingangs schon erwähnt hast, seine Vorliebe für Donuts. Und er hat immer so Spielsoldaten, die aus Plastik sind. Ne? Daher der Titel Plastik. Aber es gibt immer so eine Sache mit seiner Mutter, die irgendwie was mit seiner Störung da zu tun hat. Ja, und dann seine Liebe zu seiner Freundin, die sehr speziell ist. Wenn wir jetzt hier mal nicht spoilern. Also zu Virginia, das sind alles Sachen, die Wagner sich ausgedacht hat. Und das merkt man auch, dass er da viel Spaß dran hatte und sehr viel ins Detail gegangen ist. Aber ich fand, er macht damit nichts. Er setzt diese ja, sorgfältig kreierte Figur von Edwin in die Story rein. Und die Story ist halt relativ gewöhnlich. Das heißt, es gibt eine Reihe von Klischees. Ich finde, der Antagonist, also der quasi der Kopf dieses organisierten Verbrechens in diesem kleinen Ort, ist eine typische Figur, wie man die aus diversen Actionfilmen kennt, die dann vom Protagonisten besiegt werden muss. Dessen Handlanger, die sind wenig ausgefeilte, fiese Widerlinge, aber auch da, die haben nicht besonders viel Tiefe. Jetzt kann man natürlich sagen, das muss jetzt auch dafür nicht sein, aber es sind halt so viele Dinge. Also diese ganzen Ticks von ihm, seine besondere Beziehung zu Virginia, die alle spiegeln sich nicht in der Geschichte wider. Und auch die Tatsache, dass er ein Serienmörder ist, der das Morden eigentlich aufgegeben hat, das hat sehr wenig mit der Geschichte zu tun. Also du könntest die Figur auch austauschen gegen einen Kriegsveteran, gegen einen Ex-Navy SEAL, gegen einen FBI-Agenten im Ruhestand, gegen irgendwas. Und es würde sich nicht viel ändern, finde ich. Und auch die Besonderheit von Virginia oder ob es sich jetzt um seine normale Freundin handeln würde, die entführt wird, auch das ändert nicht viel an der Geschichte. Und das ist eigentlich das Kernproblem, was ich damit habe und was ich auch ein bisschen frustrierend fand, weil es halt an der Oberfläche ein gutes Comic ist, beziehungsweise sehr viel Potenzial hat und auch kompetent umgesetzt ist im Erscheinungsbild, aber dann bei mir zu wünschen übrigens lässt. Ich habe die ganze Zeit darauf irgendwas gewartet. Es ist aber nicht gekommen.
Verstehe ich. Ist richtig, er müsste jetzt kein Serienkiller sein. Das erleichtert natürlich zu erklären, warum er da so einfach an das Thema rangeht und auch so einfach sich der Antagonisten dann entledigen kann.
Ja, das stimmt. Also das ist jetzt auch nicht der Hauptpunkt. Es stimmt natürlich, dass auch ein Spaß dadurch entsteht, dass die absolut nicht wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Und er natürlich da wie so eine Kreissäge durch die Bösewichter mordet, weil er halt ein erfahrener und kaltblütiger Mörder ist.
Ja. Genau. Und ja, die Ticks stimmt, hat nichts apropos Ticks, Du sagtest gerade die etwas seltsame Liebe zu Virginia. Mir ist aufgefallen, auf dem Trade Paperback in der US-Fassung wird 10. gespoilert. In der Beschreibung von Roskalt steht es nicht drin. Weiß ich nicht, wie wir da jetzt weiter mit umgehen wollen. Macht es einfacher, wenn wir das spoilern?
Es macht es einfacher, wenn wir es spoilern. Es ist aber irgendwie auch egal, ob wir es spoilern oder nicht. Also, weil es auch in den ersten Seiten schon erklärt wird, also könnten wir es spoilern. Aber ich sehe jetzt auch keine Notwendigkeit, irgendwie das zu spoilern. Weiß ich nicht. Mach wie du meinst.
Die Ticks, zum einen das mit Virginia, die Sache mit der Plastikarmee, die Sache mit seiner Vorliebe für Donuts, all das trägt nicht viel zur eigentlichen Story bei. Also es bringt die Story nicht voran. Aber ich finde schon, dass das so kleine Schmunzler am Rand sind, die mir schon gefallen haben.
Ja, mir auch. Also das sehe ich genauso. Es ist auch nicht so, dass mir jetzt da irgendwie das abgespult werden muss und deswegen mag er Donuts und deswegen hat er die Spielsoldaten und das, also das überhaupt nicht. Aber irgendwas davon. Irgendwas davon, dass es irgendeinen Bezug zur Story hat. Vor allen Dingen auch vielleicht die Sache mit Virginia. Und das fehlt mir. Also die Story und das läuft beides total parallel. Wenn eins der Dinge und vor allen Dingen die Sache mit seiner Mutter, es wird sehr viel, nicht viel, aber es wird über die ganze Story hinweg immer wieder etwas angedeutet mit seiner Mutter. Er spricht über seine Mutter und das wird zwar irgendwie erklärt, hat aber auch weder eine Auflösung, die in der Story steckt, noch finde ich eine besonders spannende oder clevere Auflösung.
Ja, es wird dann beiläufig am Ende aufgelöst und ich war jetzt nicht überrascht, würde ich mal sagen. Genau,
es wird relativ viel beiläufig aufgelöst. Auch die Sache, wie die Antagonisten jetzt erfahren, dass er ein Serienmörder ist, was allerdings auch die Traktion der Story überhaupt nicht ändert. Die erfahren es aber, weil sie es halt irgendwo gelesen haben. Und das sind so Sachen, dann denke ich mir immer, ach komm, ey, da fällt dir ja nichts irgendwie was Besseres ein. Halt dieses Show, Don't Tell, da ist einfach irgendein Handlanger, der sagt, ach übrigens, da sind mir halt zu viele von diesen kleinen Momenten drin, von diesen, ach übrigens. Also er bastelt sich die Story gerne so zurecht, weil er jetzt einfach will, dass irgendwas passiert und dann hat es halt keine Auswirkungen. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich damit habe.
Ich habe es ein bisschen als Hommage an Slasher-Filme aufgefasst, das ganze Werk. Nehmen wir die Sache mit der Mutter zum Beispiel. Das Erste, was mir sofort in den Sinn kam an der Stelle, war dann Norman Bates. Man redet halt mit Mutter, Mutter ist nicht da. Wo ist Mutter? Irgendwie in die Richtung, dachte ich mir, wird das schon gehen. Und auch gleich am Anfang die Szene, wie man den Wagen der Einöde parken sieht. Wie dann die Kamera an diesen Wagen ranfährt, wo man dann sieht, wie von innen eine Hand an die beschlagene Scheibe patscht, wo man weiß, okay, da hat jemand Sex und gleich kommt wahrscheinlich irgendwo jemand aus dem Gebüsch und zerrt die da raus und macht die alle den Kopf kleiner oder reißt in die Eingeweide raus oder dergleichen. Das wäre zumindest die Erwartung gewesen, die an der Stelle dann jetzt enttäuscht wird.
Weil der Killer im Auto sitzt. Genau. Das ist ja ganz nett gemacht dann. Ne?
Richtig. Ja. Und auch was später, als er dann auf der Rückbank eines Autos auftaucht, während da eigentlich jemand wartet, kennt man ja auch so diese Szene aus einem Slasher-Film, wo dann irgendjemand ins Auto einsteigt und der Killer sitzt halt schon im Auto und schlitzt den Leuten dann irgendwie von hinten die Kehle auf und dergleichen auch. Dann nochmal später, als sich dann einige in einem Haus verbarrikadieren und dann das Licht ausgeht und der Slasher sich halt so den einen nach dem anderen so langsam vornimmt. Das sind halt alles so typische Slasher-Szenen, die er da aufgreift und das hat mir eigentlich so als Hommage auch gefallen.
Wenn du mir das so sagst, dann verstehe ich das auch. Also das ist ganz klar, diese Elemente sind drin. Da bin ich dann wahrscheinlich einfach nicht genug im Genre oder vielleicht auch nicht genug Fan vom Genre, dass mir das gereicht hat. Ich habe es teilweise wahrgenommen, das mit der Mutter und die Sache auf dem Rücksitz und so, klar. Das war für mich dann vielleicht eher ein Klischee, aber das ist dann doch der Ansatz gegebenenfalls, wie man da rangeht. Also es ist ja so eine feine Linie zwischen den Tropes, die erfüllt werden müssen, weil sie zum Genre irgendwie gehören und weil man die dann als Fan des Genres auch abfeiert und es irgendwie traurig ist, also enttäuschend ist, wenn das jetzt nicht drin ist, oder ob es halt ein Klischee ist, weil es halt immer wieder drin ist. Das ist halt hauptsächlich natürlich eine Ansichtssache. Und da ich jetzt einfach nicht so sehr im Thema bin, hat mir das wahrscheinlich nicht gereicht und ich hätte mir halt mehr Geschichte gewünscht. Und wenn man jetzt wie du eher der Typ ist, der sagt, ja, ich stehe auf diese Slasher-Klischees und ich finde das gut, dass die da so konsequent gebracht worden sind, dann sieht das natürlich ganz anders aus, klar.
das Alleinstellungsmerkmal ist ja im Prinzip, dass man das mal jetzt aus der Sicht des Slashers als Protagonist sieht. Sonst ist der Slasher ja eher der Antagonist und jetzt hast du mal jemanden, mit dem man zumindest in irgendeiner Form irgendwie mit, mitfiebert, ist verkehrt, aber man hält halt zu ihm, weil die anderen halt auch voll die Kotzbrocken sind und
genau, er ist halt der Held der Geschichte, in Anführungsstrichen der Held, er ist zwar ein Mörder, aber die Typen, die er umbringt, sind halt noch übler und außerdem hat er sich ja zur Ruhe gesetzt eigentlich und bloß das Zusammentreffen mit diesen Kotzbrocken, wie du gesagt hast, bringt ihn ja überhaupt dazu, dass er sich genötigt sieht, wieder tätig zu werden.
Genau, er will es eigentlich gar nicht, er wird ja dazu gezwungen.
Ja, das stimmt natürlich, das ist natürlich dieser Hook, zu sagen, hier ist der Serienkiller mal der Gute und der Hauptdarsteller und der Hauptprotagonist. Und wie gesagt, die Figur gefällt mir auch sehr. Ich hätte mir halt einfach nur gewünscht, dass vielleicht mehr Story drin gewesen wäre.
Ja. Worüber wir noch sprechen können, ist der Sidekick. Denn etwas später im Werk bekommt Edwin quasi einen Sidekick dazu. Die Person hilft ihm dann bei der Ausführung seiner Rachegelüste. Nur was mir dann auch bei dem Sidekick tatsächlich fehlt, ist so ein bisschen die Motivation. Wir wissen durch ein Panel im Prinzip, dass diese Person einfach nur von der Stelle, wo sie da gerade ist, weg will. Hat da so ein Schild, wo drauf steht irgendwie Anywhere but here. Das wird dann an der Stelle kurz gezeigt. Aber was da vorgefallen ist, wissen wir nicht. Und dass diese Person sich dann so einfach mit der Brutalität abfindet und dem, was da abgeht. Und an einer Stelle erst sagt, bist du sicher, dass du das machen willst? Und Edwin sagt dann, ja klar, das muss jetzt passieren. Und wenig später fleht sie ihn dann quasi an, lass mich dir helfen, das schaffst du doch nicht alleine. Ist also im Prinzip voll dabei bei dieser ganzen Brutalität und Grausamkeit. Ich weiß noch nicht warum. Bis auf die eine Stelle, wo sie dann sagt, du bist der Einzige, der mich jemals mit Respekt behandelt hat. Aber das wird jetzt mir persönlich nicht ausreichen, um bei solchen Aktionen mitzumachen.
Das ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel für das, was ich eben gesagt habe, dass Wagner hier hingeht und sich die Story irgendwie zurechtbiegt, weil er jetzt einfach will, dass das so ist. Hm. Und er keinen natürlichen Weg findet, dass die Story das liefert. Sondern er will jetzt, dass Edwin, das ungefähr ab der Mitte des Bandes, da nicht mehr alleine vorgehen muss und will ihm einen Sidekick zur Seite stellen und hat aber irgendwie oder nimmt sich nicht die Zeit zu etablieren, dass dieser Sidekick, der ja, das ist ja eine unbescholtene Bürgerin, die ja nichts auf dem Kerbholz hat, zumindest soweit wir wissen, sich da mit so einem extrem brutalen Serienmörder zusammentut, zumal sie das auch direkt mitbekommt. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwie erst später mitbekommt, was das für ein Typ ist, sondern direkt in der ersten Begegnung bekommt sie mit, dass das ein extrem gewalttätiger Mörder ist und dass sie das so einfach so akzeptiert. Und dann ist halt tatsächlich, macht Wagner auch was ich nicht so gerne mag. Und zwar hängt er dann so eine Lampe dran. Also das heißt, er sagt, ich weiß, dass das merkwürdig ist, dass sie hier das so akzeptiert. Deswegen lasse ich jetzt den Charakter nachfragen, warum sie das macht. Und sie gibt uns daraufhin eine Antwort, die nach dem Motto ist, ja, ich weiß es auch nicht. Also man zeigt dann so da drauf und sagt, hier, guck mal, das ist nicht ein Fehler, den ich gemacht habe beim Schreiben, sondern mir ist das durchaus bewusst, aber das ist jetzt einfach so. Und das wird öfter mal gemacht. Wie gesagt, man nennt das eine Lampe dranhängen. Und ich mag das nicht so besonders, weil das löst die Situation nicht auf. Also das Problem bleibt in meinen Augen bestehen. Und da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er irgend ein paar andere Sachen rausgenommen hätte, die ihm da so sehr gefallen. Und hätte dafür vielleicht irgendwie einen Weg gefunden, das zu etablieren, dass wir, oder zumindest ich ihm das als Leser abkaufe, dass da ja das Mädchen, was da zu ihm stößt, bereit ist, diese Dinge mitzumachen.
Hm. Man hätte dem Ganzen vielleicht noch irgendwie ein Heft mehr spendieren sollen. Da hätte er vielleicht ein bisschen mehr Platz gehabt. Das waren jetzt, ich glaube, 5 Hefte im Original.
Ja, ich glaube, ja. Hm.
Hätte man dann 6 rausmachen können, da hätte man vielleicht ein bisschen Platz gehabt. Zum einen den einen oder anderen Antagonist noch ein bisschen weiter zu erläutern oder auch dem Sidekick noch etwas mehr Motivation zu verpassen.
Oder man hätte die Sache mit dem Polizisten in seinem Auto rauslassen können, weil die nämlich auch nichts mit der Story zu tun hat, sondern auch nur dazu beiträgt, zu zeigen, guck mal, was das für ein Weirdo ist. Aber wir wissen es zu dem Zeitpunkt aber schon, was das für ein Weirdo ist. Und man hätte da nicht irgendwie noch so ein Ding draufschichten müssen, was auch nicht irgendwie erklärt wird und auch gar nicht so zu diesen anderen Ticks irgendwie passt.
So gesehen hat er eigentlich 2 Sidekicks.
Genau. Und das ist halt so, da hat sich Wagner anscheinend da irgendwie rein verliebt in diese Idee, dass der das macht. Es ist nicht out of character, dafür kennen wir die Figur gar nicht genug. Aber es ist nicht so, dass sich das in diese anderen Ticks nahtlos einfügt. Man hätte es auch weglassen können. Also es ist ganz witzig, ich finde es auch ganz cool, aber manchmal muss man halt auch ein paar Ideen vielleicht zugunsten anderer Dinge irgendwie wegschmeißen. Und das hätte vielleicht dem Ganzen weniger Zeit gewidmet. Und dafür hätten wir vielleicht gesehen, was mit seinem Sidekick vorher passiert hätte und das vielleicht ein bisschen einleuchtender gemacht. Oder hätte einfach ein bisschen besser in die Story gepasst.
Ich befürchte nur, das wäre tatsächlich dann ein extra Heft oder zwei geworden und hätte den Fluss der eigentlichen Geschichte erstmal unterbrochen, wenn man da jetzt die Backstory des Sidekicks erzählt hätte.
Ja, also ich meine jetzt auch, da bin ich auch kein Fan von, also ich meine jetzt auch nicht, dass der jetzt hingeht und dann irgendwie nochmal sagt, was der passiert ist, sondern dass das halt zumindest ein bisschen eingewoben hätte.
Du sagst gerade, wir wissen auch zu wenig über Edwin selbst. Eigentlich wissen wir so nicht mehr seinen Nachnamen, wenn er nicht hinten draufstehen würde.
Ja, das stimmt.
Auf dem Trade Paperback steht drauf, dass er Stoffgruppen heißt. Ein etwas seltsamer deutsch klingender Nachname für einen Protagonisten eines US-Heftes. Aber ich wüsste auch nicht, wie man das beheben sollte. Ich hatte erst überlegt, ob es nicht besser wäre, wenn der Band mehr mit Captions gemacht hätte. Weil es gibt eine Stelle in dem ganzen Band, wo tatsächlich Captions benutzt werden, als Edwin und Virginia gekidnappt werden und Edwin festgebunden auf einem Stuhl sitzt und versucht, sich zu merken, wo er da gerade ist, indem er sich halt Details zur Location merkt. Und das wird tatsächlich in Captions abgehandelt. Das heißt, für einen kleinen Moment sind wir in seinem Kopf und wissen tatsächlich, was er denkt quasi, aber den Rest des Bandes halt durch nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist, weil auf der einen Seite würde man vielleicht mehr über ihn erfahren, auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Angst davor, was in so einem Kopf vor sich gehen würde, weil man ja sieht, wie sich das nach außen hin äußert. Da kann eigentlich auch nur entweder wirres Zeug bei rauskommen oder wenn halt kein wirres Zeug rauskommt, wirkt das dann plötzlich alles zu normal und zu rationalisierend. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es eigentlich ganz gut. Also, das war jetzt für die eine Situation, was ich eben gesagt habe, nicht so gut, dass wir dann nichts über Edwin wissen. Aber prinzipiell finde ich das eigentlich ganz gut, dass Wagner hier nicht hingeht und uns dann irgendwie noch durch so eine Rückblende den missverstandenen, traumatisierten Serienkiller, für den wir Verständnis haben müssen, noch irgendwie so unterjubelt. Mhm. Das hätte überhaupt nicht zu dem Ton dieser ganzen Geschichte gepasst. Aber die Versuchung ist natürlich groß. Selbst wenn du in einem Slasher-Film irgendwie den als Antagonisten hast, wird es ja gerne gemacht. Und es wäre natürlich die Versuchung sehr groß gewesen, wenn du den sogar als Protagonisten und als Helden hier drin hast, den noch nachvollziehbarer zu machen irgendwie. Es gibt eine Komponente, die will ich jetzt hier nicht spoilern, warum er zumindest für die Taten in diesem Band, also in dieser Geschichte, warum das nachvollziehbar ist. Und das finde ich auch gut gelöst. Aber es gibt ja natürlich noch, er ist ja eigentlich im Ruhestand und es gibt ja natürlich noch eine Serienkillerzeit davor. Und dass uns da nicht noch verkauft wird, ach guck mal, der arme Kerl, der konnte ja gar nicht anders, weil das hätte jetzt irgendwie überhaupt nicht in die Geschichte gepasst. Also von daher finde ich es nicht so schlimm, dass wir nicht so viel über Edwin wissen. Ist natürlich in dem einen oder anderen Moment, sind da ein paar Sachen vielleicht schwerer nachvollziehbar.
Ja. Wobei alles, ich sag mal, alle Fragen, die man so hat, was jetzt Edwin angeht und all die Sachen, die er so sagt, eigentlich nahezu am Ende aufgelöst werden. Also die Sache mit der Mutter.
Ja, aber es führt halt auch nicht zu viel. Also es ist, ich sag mal gerne, es gibt halt nichts zu entdecken irgendwie. Also dir wird das angeteased die ganze Zeit mit der Mutter und dann wird irgendwann einfach gesagt, ja, so ist es. Und das, finde ich ein bisschen verschenktes Potenzial tatsächlich da. Ja.
Was ich etwas aufgesetzt fand, weil es auch nur sehr sporadisch eingesetzt wird und dann tatsächlich erstmal, wie ich fand, sehr plötzlich, wo ich erstmal überlegen musste, was soll das überhaupt sein, ist diese Geschichte mit der Plastikarmee. Er hat also im Prinzip so kleine Plastikfigürchen bei, so Armeesoldaten, nur sind das keine normalen Armeesoldaten, sondern das ist irgendwie nackte Frauen eigentlich, aber sind halt grün und haben halt Knarren in der Hand und dergleichen. Und die werden halt hier und da mal platziert, aber da erfährt man eigentlich am wenigsten drüber. So, was soll das jetzt und warum und gehört das jetzt dazu? Weil eigentlich ist er ja der Baggy Man und nicht irgendwie der Plastic Army Women Man oder so.
Das ist so das Auffälligste von den Dingen, mit denen ich da das Problem habe. Mit Plastic. Das ist das Auffälligste. Das ist halt wieder so ein Ding, was sich Wagner ausgedacht hat und was zu seiner Figur gehört und wo halt dann irgendwie nichts rausgemacht wird. Und das sind, da zähle ich die ganzen Details zu, aber das mit diesen Armeefrauen, da, das ist so das Auffälligste. Hm. Und wenn das, du hast die anderen Bände ja schon gelesen, wenn das nicht irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen wird, ist nee. Das aus meiner Sicht auch irgendwie verschenktes Potenzial, weil es ist halt so ein bisschen, ist halt wie so eine Karotte, wird dir das vor der Nase hergebaumelt und dass du sagst, ja, okay, was hat es denn wohl damit auf sich? Ja, gar nichts. Ich meine, es ist ja okay, wenn man irgendwie Erwartungen untergräbt, manchmal, in manchen Dingen. Aber das wird hier teilweise so konsequent gemacht, dass ich auch gar nicht glaube, dass hier absichtlich Erwartungen untergraben werden, sondern das ist einfach so, ach ja, das ist der Typ und das ist die Geschichte und irgendwie muss man das jetzt so hinnehmen. Hm. Dich jetzt nicht so sehr gestört wie mich und du hast die anderen ja auch gelesen und du bist auf jeden Fall heiß noch auf mehr von Wagner und Hillard.
Also ich muss sagen, ich fand den zweiten Band sogar noch ein bisschen besser als Plastic.
Vinyl ist es. Ne?
Genau. Da gehen wir jetzt mal nicht weiter drauf ein, weil vielleicht lesen wir das Ding ja doch nochmal.
Und ich habe es auch nicht gelesen, genau. Deswegen. Jetzt hört sich das natürlich nicht so an, als würde ich das jetzt unbedingt noch lesen wollen.
Genau, das ist die große Frage.
ja, ich hatte, wir haben ja schon vorher darüber gesprochen und es ist halt, ich habe halt. Also wenn es jetzt totaler Scheiß wäre, also wenn ich jetzt sage, boah, ist das ein Scheiß gewesen, der soll mir wegbleiben, ich will nie wieder was von dem Typen lesen. Gibt's Autoren, wo ich sage, nee, komm, das war gar nichts, das wird auch nichts mehr. Aber da es ja zum Teil so frustrierend war, weil es in Ansätzen ja tatsächlich cool war und ich auch nicht mich gelangweilt habe beim Lesen, also das ist jetzt auch nicht so. Ich habe mich nicht durchgequält, ich habe mich nicht gelangweilt, es passiert immer was, es ist nicht langatmig irgendwie und deswegen ärgert es mich ja umso mehr, dass da nicht noch mehr rausgemacht worden ist. Aber da ist natürlich für mich schon der Gedanke da zu sagen, ach komm, ich lese jetzt Vinyl auch mal. Vielleicht hat das da ja besser gemacht oder vielleicht existieren diese Probleme bei Vinyl gar nicht, weil es anders strukturiert ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ich das noch zumindest aus Neugierde noch lesen würde. Mhm. Ob ich dann, wie heißt das andere? Plüsch
lese? Genau.
Plush, ja, das weiß ich dann nicht. Das hängt dann sehr stark von Vinyl ab, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich Vinyl noch lese, weil ich auch das Artwork mag und ich bin so ein Artwork-Typ. Das ist schon mehr als die halbe Miete. Das ist vielleicht die Dreiviertel-Miete bei mir, wenn das Artwork funktioniert.
Ja.
Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ich mir das noch durchlese, zumal es ja dann auch so ein Band ist, so ein Paperback. Das ist ja jetzt keine große Investition, weder finanziell noch zeitlich da.
Ja, richtig.
Dann können wir ja dann auch noch darüber sprechen, gegebenenfalls, falls ich mich entschließen sollte, das noch zu lesen.
Ja, wenn, dann würde ich vorschlagen, nächstes Jahr, passend zum Release bei CrossCult.
Genau, gutes Stichwort. Wann kommt Plastic jetzt nochmal bei CrossCult?
Am 20.11. Und das Ganze wird ein Hardcover mit 144 Seiten.
Das ist immer ganz schön. Ich lese ja nur, wie du eigentlich auch, fast nur, wenn es US-Comics sind, im Original. Und ich bin jetzt auch gar nicht so ein Hardcover-Freak, aber Hardcover sind relativ beliebt und ich glaube jetzt im Original gibt es kein Hardcover, ne? Aber dann CrossCult macht dann Hardcover raus.
Gibt es und zwar in dem Narco Kickstarter ist gleichzeitig ein Plastic Deluxe Band mit drin gewesen.
Ah, okay, aber es ist nicht über Image, also nicht, das wäre dann was, was es wirklich nur als Kickstarter-Pledge gibt.
Ja gut, kann ja sein, dass es hinterher, wenn der Kickstarter durch ist,
ja,
dann auch noch gut, regulär okay. Weiterverkaufen.
Aber ja. Aber an sowas ist ja dann hier auch immer relativ schwer dran zu kommen, wenn es nicht irgendwie über Diamond oder sonst irgendeinen großen Vertrieb kommt.
Genau.
Gut. Sind wir durch? Willst du noch was sagen?
Ich überlege gerade, ob ich hier noch was habe. Nee, ich glaube, dann sind wir tatsächlich durch. So, Fazit.
Ja.
Von meiner Seite. Ich fand's gut. Mir hat es deswegen gefallen, weil ich Slasher-Filme mag und auch so in dem Genre so ein bisschen zu Hause bin und halt sehr viel davon auch hier aufgegriffen wird. Und ich das so ein bisschen als Hommage sehe. Es hat inhaltlich offensichtliche Schwächen, die du offensichtlich als stärker oder wichtiger empfindest, als das bei mir der Fall ist. Aber dadurch, dass auch das Artwork sehr kompetent ist und richtig Spaß macht, denke ich, dass man darüber dann doch eventuell hinwegsehen kann. Was meinst du?
Ja, kann man sicher. Also ich bin natürlich bei sowas auch relativ pingelig und ich glaube einfach, wenn einen die Prämisse Serienmörder als Held schon reicht, da wirst du jetzt auch nicht zugeschmissen mit Heften oder mit Comics, die das als Prämisse haben. Und wenn man da Bock drauf hat und generell auf dieses Slasher-Genre steht, ist das, glaube ich, okay. Jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass diejenigen, die jetzt den Podcast gehört haben, dann natürlich dann extra drauf achten, auf die Sachen, die ich gesagt habe. Aber da kann ich euch jetzt auch nicht helfen.
Ja, aber es ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn man das mal tut.
Ja, also es ist nicht katastrophal oder so. Es ist unter seinen Möglichkeiten. Aber wie gesagt, wenn einem die Prämisse gefällt, dann kann man da mit Sicherheit mal zugreifen. Ich habe es nicht gehasst.
Aus deinem Mund ist das eigentlich ein hohes Lob, oder?
Ja. Also wie gesagt, ich habe es nicht gehasst. Ne? Also ich habe es auch nicht bereut, es gelesen zu haben oder so. Also es ist schon in Ordnung.
Okay, dann haben wir es für heute.
Genau, dann bis zur nächsten Ausgabe. Und da geht es um Todd McFarlane's Spider-Man.
Das wird es sein, genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Tschüss.